Guten Morgen allerseits. Schön, dass ihr euch alle die Zeit nehmt an diesem Tag, um Gottes Wort zu hören und auch selbst vielleicht ermutigt zu werden, es zu vertiefen. Es ist immer eine Freude, denn es ist nicht selbstverständlich, wenn Frauen und Männer, alt und jung, einen Tag sich Zeit nehmen über der Bibel und versuchen, Gottes Gedanke besser zu begreifen, zu verstehen. Ich möchte auch einige Gedanken weitersagen aus dem oder über den ersten Korintherbrief. Das ist nicht möglich, den ganzen Brief zu erklären oder zu deuten. Das soll auch nicht das Ziel sein. Es geht darum, einen Überblick zu haben, und es geht auch darum, dass wir von Gott ermutigt werden, stimuliert werden, das dann zu vertiefen. Also ich hoffe, dass Gott einfach heute zu unseren Herzen so reden möge, damit wir diesen Brief vielleicht persönlich neu lesen und vertiefen und uns Gedanken machen, und wir können viel daraus lernen. Es ist ja ein Brief im Neuen Testament, der uns über das Gemeindeleben und über die Gläubigen in der Stadt Korinth viel sagt. Diese Korinther, die in der Stadt Korinth gläubig wurden durch die Tätigkeit vom Apostel Paulus, wie wir sie in der Apostelgeschichte kennen, diese Gläubigen kamen aus tiefstem Heidentum. Sie bekehrten sich zu Jesus Christus. Sie nahmen das Wort des Kreuzes, so wie es Paulus nennt, die Predigt vom Kreuz, auf. Sie wurden gläubig. Aber da ist noch viel hängen geblieben aus ihrem alten Leben. Und auch nach einiger Zeit, nachdem sie schon Christen waren, und Paulus sagt, eigentlich hättet ihr schon im geistlichen Wachstum fortgeschritten sein müssen, aber sie sind Kinder geblieben, sie sind nicht irgendwie vorwärts gekommen in ihrem Glaubensleben, und da waren viele Nöte und viele Probleme, die der Apostel angehen musste. Und so haben wir einen Überblick über das Leben dieser Menschen, über ihre Nöte und geistlichen Schwierigkeiten, und dürfen aufgrund von diesem Brief viel lernen über das christliche Leben schlechthin und auch über das Gemeindeleben schlechthin. Also wenn da jemand ist, der von sich selbst denkt, irgendwie geht das nicht so weiter, wie ich gerne das haben möchte in meinem Leben als Christ, irgendwie komme ich nicht vom Fleck, irgendwie funktioniert das alles nicht, dann möchte ich ihm sagen, sei getrost, du bist nicht der Erste oder die Erste und schon gar nicht der Einzige oder die Einzige. Das war von Anfang an so. Wir können das Leben, das Wachstum als Christen beeinflussen. Wir können es hindern. Wir können es aber auch fördern. Und das wollen wir lernen von diesen Korinthern. Wir wollen lernen, wie wir als Christen weiterkommen. Was wir auch lernen können in diesem Brief ist, auf der anderen Seite, wie man mit solchen Schwierigkeiten umgeht. Es ist ganz erstaunlich, wie Paulus diese Probleme anpackt. Also auch von einem seelsorgerlichen Standpunkt aus können wir viel lernen. Denn wenn Nöte da sind unter Christen, wie gehen wir das an? Wie gehen wir damit um? Was sollen wir machen? Was sollen wir tun? Was sollen wir sagen? Da dürfen wir auch viel lernen vom Apostel Paulus in diesem Brief. Ich habe diesen Brief so eingeteilt für den heutigen Tag, dass wir jetzt in der ersten Stunde so wirklich nur im Überblick über die ersten vier Kapitel uns einige Gedanken machen möchten, und dann in der zweiten Stunde Kapitel 5 bis 8 einige Gedanken, in der dritten Stunde am Nachmittag dann Kapitel 9 bis 14 und dann noch in der letzten Stunde Kapitel 15, wo es um die Auferstehung geht und auch 16 abschließende Gedanken. Und dass wir uns inspirieren lassen vom Herrn, dass wir uns zeigen lassen, wie wir Gott näher kommen können und was wichtig ist. Wir wollen jetzt beginnen und ich möchte mit euch lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 6 bis 9. Paulus beginnt so diesen Brief und das ist schon bemerkenswert, weil er sagt, wie das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist, so dass ihr an keiner Gnadengabe Mangel habt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wie schön er doch diesen Brief beginnt, indem er sie ermutigt und sagt, Gott wird mit euch ans Ende kommen. Er wird euch untadelig vor unseren Herrn Jesus Christus hinstellen. Es wird der Tag kommen, wo die Treue Gottes ganz groß sein wird, auch in eurem Leben. Und das ganz abgesehen von euren heutigen Schwierigkeiten, von euren Nöten, von euren geistlichen Problemen, von aller Fleischlichkeit und Ich-Bezogenheit und was da noch alles war in der Gemeinde. Gott kommt an sein Ziel. Er erkennt, dass es bei dieser Gemeinde, bei diesen Korinthern um echte, wiedergeborene Gläubige handelt. Es sind wirklich Kinder Gottes, obwohl so viel Nöte in ihrem Leben und auch in ihrer Gemeinde war. Da waren Spaltungen, da war Stolz, da waren Streitigkeiten untereinander. Brüder haben sich gegenseitig vor die weltlichen Richter geschleppt, weil sie Recht haben wollten. Es waren moralische Nöte da in der Gemeinde. Es war Unzucht da, sexuelle Freizügigkeit wurde praktiziert. Und sogar Paulus redet von einer Unzucht, die sogar unter den Heiden nicht üblich war. Und das sollte was heißen bei der damaligen Zeit, weil die Heiden damals in Korinth, die Stadt war bekannt für sexuelle Freizügigkeit im höchsten Maß. Aber in der Gemeinde, da war ein Fall, den nicht einmal die Heiden praktiziert hätten. Man stelle sich das einmal vor. Götzendienst. Da waren Gläubige, die noch in den Götzentempel gingen und sogar das Götzenopfer noch irgendwie selbst darbrachten oder mindestens dabei standen. Man stelle sich das vor, bei echten Gläubigen, dass das möglich ist. Dann war große Unordnung in der Gemeinde da, wenn sie zusammenkamen. Sie waren unpünktlich. Aber Paulus sagt nicht, kommt pünktlich, sondern Paulus sagt, wartet aufeinander. Und das ist doch auch interessant. Das hat ein deutscher Bruder einmal unterstrichen in Süditalien, weil da sind die Geschwister auch nicht so pünktlich. Da hat er selber gesagt, aber die Bibel sagt nicht, seid pünktlich. Die Bibel sagt, wartet aufeinander. Das ist ja schön. Ja? Tja, und da war viel Unordnung. Auch in dem Zusammenkommen, da gab es Leute, die sich vor dem Mahl des Herrn betrunken haben. Man hat nicht aufeinander gewartet, man hat einfach gegessen, was da war und das war doch sehr unordentlich und so weiter. Und es war eine christliche Gemeinde. Und da gab es solche in der Gemeinde von Korinth, die glaubten nicht einmal an die Auferstehung. Die sagten also, wenn das fertig ist hier, dann Himmel gibt es nicht, Auferstehung gibt es nicht, Hölle gibt es nicht. Und wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und es waren wirklich echte Christen. Und die Frage ist, wie würden wir heute umgehen mit Leuten oder mit einer Gemeinde, wo so viele Nöte und Probleme vorhanden sind? Ich rede von mir selbst, wahrscheinlich wäre ich weggegangen. Ich hätte gesagt, ich kann mit dieser Gemeinde keine Gemeinschaft haben. Und es wären wahrscheinlich heute solche da, die sagen würden, ich nehme mir eine Gruppe aus der Gemeinde, so die Treuen und die, der gute Überrest, ja, und wir beginnen gleich hinter der nächsten Ecke eine neue Gemeinde und wir suchen das besser zu machen und wir sind dann irgendwie die Gerechteren und die Besseren. Solche Dinge sehen wir in diesem Brief nicht. Sie waren zwar zerstritten und zerspalten innerlich, aber es wurde keine zweite Gemeinde aufgetan. Paulus hätte nie eine Gruppe genommen und sie weggenommen und irgendwie das Ganze noch einmal von neu angefangen und sagen, so jetzt beginnen wir noch einmal eine Gemeinde von neu. Hätte es nie gegeben. Ist nicht in den Gedanken des Apostels gewesen, nie gewesen. Das sind Dinge, die dann später in der Christenheit praktiziert wurden. Diese totale Zerrissenheit unter Christen. Und dass man einfach irgendwie so eine kleine Gruppe aus der Gemeinde abzieht, eine neue Gemeinde gründet in der Nähe und dann das Gefühl hat, jetzt haben wir die Probleme gelöst. Solche Dinge hat es zur Zeit der Apostel einfach nicht gegeben. Und Paulus geht auch nicht so vor, indem er versucht, die Probleme zu lösen durch Absonderung, sondern er geht die Probleme an und versucht, die Geschwister zurückzubringen zu Christus. Seelsorgerlich sehr wichtig auch für uns. Wir könnten etwas daraus lernen. So kommt er dann auch in Vers 10, in diesem ersten Abschnitt, Kapitel 1 bis 4, zu seinem ersten Problem, zu seiner größten Not, kann man sagen. Er beginnt gleich damit. Und er sagt, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung vollendet seid. Denn es ist mir über euch berichtet worden, meine Brüder, durch die Hausgenossen der Chloe, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich sage aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich bin des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber des Christus. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Und jetzt beginnt er mit Fragen. Und er beginnt, über dieses Thema zu reden. Der erste Missstand in der Gemeinde in Korinth waren Spaltungen, Streitereien und diese Parteienbildung innerhalb der Gemeinde und dieses Reden, ich bin in der Partei von Paulus, die anderen, ich bin in der Partei von Apollos. Und die ganz Geistlichen, die sagten, ich bin in der Partei von Christus. Und so war die Gemeinde zwar noch beieinander, physisch, sie kamen an einem Ort zusammen, aber waren untereinander zerstritten und gespalten. Und wie hat doch die Christenheit unter diesem Elend gelitten in den letzten 2000 Jahren, wenn man die Kirchengeschichte liest und betrachtet, und wie ist es doch heute noch ein Jammer und ein Elend. Der Jesus hat zum Vater gebetet, in seinem hohen priesterlichen Gebet, und er hat den Vater wirklich von ganzem Herzen angerufen und gebetet, dass doch seine Kinder eins seien. Dass sie eins seien. Und dass sie das auf der Erde reflektieren können, was zwischen dem Vater und dem Sohn ist, nämlich völlige Einheit. So wie der Vater und der Sohn eins sind, so sollen die Kinder Gottes auf dieser Erde eins sein und ein Zeugnis sein für diese Welt. Denn daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander und euch in Liebe, oder damit wir uns in Liebe begegnen und Einigkeit bewahren können untereinander und so ein Zeugnis sein dürfen in dieser Welt, ist eine Veränderung von unseren Herzen und von unserem ganzen Leben notwendig. Denn in unserem Fleisch, so sagt es Paulus, wohnt nichts Gutes. Da ist eine völlige Verdorbenheit. Und das kommt in der Gemeinde häufig zum Ausdruck, indem man beginnt, untereinander zu streiten. Und Streit wiederum unter Christen hat meistens die Ursache, weil ein stolzes Herz und ein stolzer Geist sich nicht beugen will unter dem Kreuz Christi. Es ist die größte Not der Christenheit schlechthin und auch heute noch eine der größten Nöte. Streit, Stolz, Parteisucht, Selbstsucht. Es geht um Macht. Es geht wirklich um das andere manipulieren und beherrschen wollen. Es ist das alte Fleisch. Es ist der alte Mensch, der sich bemerkbar macht. Und dann die Gemeinde, die Einheit der Gemeinde zerstört. So war es geschehen unter den Korinthern, so ging es dann weiter, auch nach dem Ableben der Apostel. Was waren die Christen schon im ersten Jahrhundert? Was waren sie schon zerstritten? Und wie ist es dann weitergegangen? Es ist die Kirchengeschichte eine Geschichte von Streit und Spalt. Und wenn unser Zeugnis so schwach ist in der Welt, ist ein Grund diese Streitigkeiten untereinander. Streitigkeiten kommen hervor, wenn einer sagt, Vers 12, ich bin. Ich bin, und dann kommt noch etwas Geistliches angehängt, dann sagt einer des Paulus. Weil ich bin alleine, das wäre doch dann ein bisschen zu, des Guten zu viel, aber man, also man kann dieses ganze Ich bin, das ist ja der Ausdruck von Stolz. Es gab nur einer, der sagen konnte, ich bin. Und das ist der Jesus. Er sagt, ich bin der Wahrheit, die Wahrheit, der Weg und das Leben. Ich bin die Auferstehung, ich bin das Brot. Aber wenn wir Christen sagen, ich bin, ich bin, ich habe Recht, ich habe die Wahrheit, ich habe die gute Lehre, ich habe die gesunde Lehre und wir sind die Partei der gesunden Lehre und wir sind diejenigen, die alles erkannt und besser wissen als die anderen. Und dann beginnen wir uns fleischlich zu benehmen und zu streiten und diese Parteiungen dann zu fördern, dann sind wir sowieso auf dem Holzweg. Ich bin ist unter Christen immer der Ausdruck von Hochmut und von Stolz. Und das ist geschehen. Man lese im Kapitel 4 zum Beispiel den Vers 6, wo Paulus dann sagt, dies aber, Brüder, habe ich auf mich selbst und Apollos gedeutet, um euretwillen, damit ihr uns lernt, nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Und Aufgeblasenheit ist Stolz. Das heißt, das Ich des Menschen, das Ego, es wird wie ein Ballon aufgeblasen. Und man beginnt zu sagen, ich bin. Und da beginnt man Dinge zu erfinden, die in der Bibel gar nicht geschrieben stehen. Und findet das sehr logisch und sehr gerecht und sehr gut. Und da gibt es wirklich viele Christen auch heute noch, die Spaltungen rechtfertigen. Das unbedingt, das haben wir machen müssen und das haben nur geistliche Gründe und es ist um der Wahrheit willen und es ist um der Heiligkeit Gottes willen und man beginnt das zu rechtfertigen und schlussendlich sieht das so aus, wie das so hätte sein müssen, aber es ist nichts anderes schlussendlich als ein Aufgeblasensein. Der eine bläst sich auf und das alles ist zum Schaden eines anderen. Und das sind die typischen Machtkämpfe, dann geht es so wie in der Politik, wo es nur darum geht, den anderen fertig zu machen, damit man selbst sich profilieren kann. Und genau so reagiert unser natürlicher Mensch, unser Fleisch. In unserem Fleisch ist nichts Gutes. Unser Fleisch wird nie sich verbessern. Bis zum Sterben unseres Leibes wird unsere alte Natur verdorben bleiben. Sie gehört ans Kreuz, sie gehört dorthin. Sie ist dem Tod geweiht, sie wird nie sich verbessern. Nie. So. Und jetzt gibt es Leute, die gläubig werden und dann in eine Gemeinde kommen. Und in Zusammenleben mit anderen Christen kommt hervor, dass das alte Fleisch ganz alles anders als gekreuzigt ist. Dass es lebt und dass es wieder, seine Rechte behaupten möchte, dass unser Fleisch stolz ist und im Umgang miteinander und untereinander hervorkommt, dass wir unserer alten Natur noch viel zu viel Rechte geben und viel zu viel auf unser Fleisch hören. So, und was macht jetzt Paulus? Jetzt bringt Paulus die Korinther zurück zum Kreuz. Und er beginnt Vers 18 vom Kreuz zu reden. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Und das ist seelsorgerlich ganz wichtig. So therapiert der Apostel dieses Problem, diese Not der Spaltungen und der Streitigkeiten und dieses fleischlichen Seins untereinander. Er bringt sie zurück zum Kreuz. Das Wort vom Kreuz. In den folgenden Versen redet er über das Kreuz. Er macht deutlich, es ist Torheit denen, die verloren werden. Er sagt im Weiteren, im Vers 22, weil ja sowohl Juden Zeichen fordern, wie auch Griechen Weisheit suchen. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß, den Nationen eine Torheit. Er redet nicht eigentlich über die Bedeutung des Kreuzes, sondern er redet über die Auswirkungen. Denn die Bedeutung des Kreuzes, das haben sowohl Juden wie Griechen sehr, sehr gut verstanden. Für die einen, für die Juden war es ein Ärgernis. Und für die Griechen war das Wort vom Kreuz eine Torheit. Also sowohl Juden wie Griechen haben die Bedeutung sehr gut verstanden und sie reagierten deswegen auch so abschätzig diesem Wort des Kreuzes gegenüber. Damals war das überhaupt kein Problem, die Bedeutung des Kreuzes zu verstehen. Für uns ist das ein bisschen schwieriger geworden, weil wir ja keine Kreuzigungen mehr sehen, weil wir nicht dabei sind, wenn Leute auf diese Weise hingerichtet werden. Und vielleicht ist es gut, sich einige Gedanken zu machen, was bedeutet denn eigentlich das Kreuz Christi? Man hat das Kreuz irgendwie verniedlicht. Irgendwie ist es zu einem Schmuckstück geworden. Also man trägt ein Kreuz am Hals und es sieht schön aus und irgendwie gehört das zu unserer Kultur. Man hat es irgendwie einverleibt und es ist so schön und so niedlich geworden. Aber das Kreuz, das war hässlich. Es war furchterregend. Es war furchterregend. Und wenn man eine Kreuzigung hätte sich anschauen können, oder heute noch, das, wir würden alle furchtbar schaudern. Es würde uns zutiefst würde es uns empören, wie man einen Menschen so quälen kann, wie bei einer Kreuzigung. Also man müsste sich das irgendwie so vorstellen, wenn einer heute predigen würde, es ist einer verurteilt auf dem elektrischen Stuhl und er wird hingerichtet. Und durch diese Hinrichtung bietet Gott der Welt die Rettung an. Also das wäre schon in unserer Zeit sehr schwer zu verstehen. Denn wenn wir denken an einen elektrischen Stuhl, dann denken wir, das ist ein Mensch, der hat schlimme Sachen gemacht, es ist ein Krimineller, er ist ein Verurteilter, es ist jemand, der anderen Menschen Übles getan hat, es ist ein Übeltäter, es ist ein Mensch, der nicht moralisch nicht gut ist. Er ist jetzt in dieser Todeszelle, er wird dann eines furchtbaren Todes sterben, er wird auf diesem Stuhl sitzen und minutenlang enormen Leiden ausgesetzt werden. Irgendwie werden seine Hirnzellen verbrennen durch diese Elektrostöße oder wie man dem sagen kann. Also, und der soll mich retten? Das soll mir etwas Gutes bringen? Können wir uns das vorstellen, wenn man so predigen würde? Als damals die ersten Christen unterwegs waren, der Apostel Paulus, und er hat das Kreuz gepredigt, dann muss das für die Leute etwas ausgelöst haben. Also die haben das nicht verstanden. Wie kann ein Mensch, der auf einem Kreuz stirbt, wie kann der uns etwas Gutes tun? Wie kann der etwas Gutes bewirken in meinem Leben? Weil erstens ist man davon ausgegangen, es muss ein Übeltäter gewesen sein. Dann muss es ein Mensch gewesen sein aus der untersten Schicht. Denn römische Bürger wurden nicht gekreuzigt. Die Kreuzigung wurde nur vollzogen an Männern, die keine römische Staatsbürgerschaft hatten. Also aus der untersten Gesellschaftsschicht. Dann noch ein Übeltäter. Er muss irgendein Krimineller gewesen sein, irgendetwas Böses getan haben. Und dann hat man ihn so hingerichtet, dass man seine ganze Würde genommen hat. Man hat ihn zuerst verachtet, man hat ihn verspottet, man hat ihn geschlagen, man hat ihn gegeißelt. Und als er sonst schon halb tot war, hat man ihn dann noch an ein Kreuz genagelt. Und da wurde er zum öffentlichen Gespött. Und jeder, der das sah, hat ihn verachtet, der Hohn, die Verachtung. Und wenn wir lesen in einem der messianischen Psalmen, da steht geschrieben vom Messias, der Hohn hat mein Herz gebrochen. Man stelle sich das einmal vor, die Verachtung der Menschen, was das schon ein Leiden war. Für einen Gekreuzigten, noch viel mehr für den Sohn Gottes, der ja nichts Böses getan hatte, von dem der Schächer am Kreuz gesagt hat, der hat nichts Böses getan, er hat nichts Übles getan. Wir bekommen, was unsere Taten wert sind, aber dieser hat nichts Böses getan. Der Gekreuzigte zu predigen war den Juden ein Anstoß, denn sie warteten auf einen Messias, der sich anders präsentiert hätte. Auf einen starken, großen, mächtigen Mann, der das Schwert zieht und das Volk befreien würde vom Joch der Römer und der die Nation zur Herrlichkeit bringt, indem die ganze Nation wirklich den Leader, den Führer erkennen könnte, also ein Mensch, zu dem man nur aufschauen kann. Mächtig, gewaltig, selbstbewusst, stark, der göttliche Zeichen wirken kann, so dass das ganze Volk ihn bewundern hätte können. Deshalb forderten die Juden auch immer wieder Zeichen von Herrn Jesus. Welches Zeichen tust du? Zeig uns das doch. Und da kam ein Messias und er starb am Kreuz. Das konnten die Juden überhaupt nicht verstehen. Es war für sie ein Anstoß, ein Ärgernis, ein Skandal. Sie haben ihn abgelehnt, seiner Schwachheit wegen. Und für die Griechen, ihnen zu predigen, dass Gott am Kreuz als Mensch stirbt, um den Menschen so Errettung zu zeigen, das war für sie völlige Torheit. Das ging so nicht in ihre Logik hinein. Denn der Grieche, wie der moderne Mensch auch, er versucht aufzustreben, er versucht in seinem Hochmut irgendwie vorwärts zu kommen. Und damit du etwas zählst in dieser Welt, damit du etwa jemand bist in dieser Welt, brauchst du Geld, du brauchst Reichtum, du brauchst viele Freunde, du musst dich präsentieren, du musst irgendwie schöne Kleider dir leisten können, ein gutes, schönes Haus dir leisten können, ein tolles Auto haben können, Millionen auf der Bank haben können. Und dann gehst du so herum und dann werden die Leute dich anschauen und du wirst mehr gelten als der einfache Arbeiter, der so seine Familie knapp über Wasser halten kann. Und dieser Geltungsdrang, dieses etwas sein wollen, mehr sein wollen als der andere, das ist in unserem Fleisch drin. Und das Wort vom Kreuz macht das alles zunichte. Alles zunichte. Und wer zum Herrn Jesus kommt, der muss vor dem Kreuz sein Ich in den Staub werfen. Er muss sich erkennen als Sünder. Und er muss erkennen, dass sein eigenes Wesen verdorben ist und dass es nur am Kreuz gekreuzigt werden muss mit Christus, um so in einem neuen Leben aufzuerstehen, das von Gott geschaffen ist und anders ist. Das Wort vom Kreuz, es ist das Demütigendste, was wir überhaupt uns hätten aussuchen können. Und Gott rettet die Menschen so. Jetzt wird jemand gläubig, aber das bedeutet nicht, dass er das sofort alles erkennt und so sofort alles so auch praktiziert, sofort das auch so erlebt. Sondern im Lauf von unserem Leben als Christ ist das häufig so, dass unser Ich wieder seine Rechte anmeldet. Und gerade im Umgang miteinander, in der Gemeinde, häufig, auch wenn wir schon Christen sind, Stolz, Ehrsucht, Geltungsdrang, Machtgelüste aus unserem alten Fleisch bemerkbar werden und wir so merken, wir haben ja gar keine Einheit untereinander. Und das alles unter einem geistlichen Deckmantel verbergen und sehr geistlich reden und sogar vielleicht noch sagen, ich bin des Paulus und ich bin des Johannes und ich bin das. Und schlussendlich ist es nichts anderes als unser fauler, alter Mensch, unser eigenes Ich, das sich behaupten will und die Gemeinde Gottes zerstört. Und die Streitereien untereinander, unter welchem geistlichen Deckmantel sie auch stattfinden, sind nichts anderes als der Ausdruck dessen, dass wir das Wort und die Bedeutung des Kreuzes in der Tiefe noch gar nicht erkannt haben. Vielleicht im Kopf, aber nicht im Herzen. Es ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, ob wir die aussagt, ob wir und wie tief wir den Triumph des Kreuzes wirklich erkannt haben. Wisst ihr, Geschwister, das ist nicht das Problem, dass wir manchmal untereinander andere Ansichten, andere Meinungen haben zu geistlichen Themen, über geistliche Argumente. Das Problem ist, wie wir miteinander umgehen in diesen verschiedenen vielleicht auch Wegen, die wir gehen, um zur Erkenntnis des Glaubens zu kommen. Das sagt ja Paulus. Ja, also wir sind als Christen, wir sind eins im Geiste, wenn wir wiedergeboren sind. Da ist die Einheit des Geistes, so nennt es Paulus im Epheserbrief. Die brauchst du nicht zu machen, die hat Gott gemacht, die brauchen wir zu bewahren. Und dann sagt er einige Verse nachher, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Da müssen wir noch hingelangen. Wir bewahren die Einheit des Geistes, aber wir müssen noch hinkommen, dass wir alles dasselbe glauben, bis zum letzten Punkt. Und auf dem Weg dazu Bis wir hingelangen zur Einheit des Glaubens, müssen wir lernen, so miteinander umzugehen, damit wir Streitigkeiten, Spaltungen vermeiden. Denn das hindert das geistliche Wachstum. Das hindert unser geistliches Wachstum. Paulus sagt im Kapitel 2 und 3, wie dieses Wachstum eigentlich geschehen sollte. Geistliches Wachstum kann nur geschehen, wenn der Heilige Geist in unserem Leben Raum gewinnt. Deswegen redet er auch im Kapitel 2 über den Heiligen Geist, Vers 11. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Und dann sagt er, wir haben nicht der Geist der Welt empfangen, sondern der Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Die wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Mitteilen geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Wir müssen lernen, die geistlichen Dinge auszudrücken, über sie zu reden, indem der Geist Gottes wirklich unser Leben, unser Reden, unser Denken prägt. Und damit wir in dieser Art und Weise, wie wir das sagen, Gott immer besser kennenlernen dürfen. Und da ist die Rolle des Heiligen Geistes ganz wichtig in unserem Leben. Denn jeder Christ, wiedergeborener Christ, hat in sich zwei Naturen. Das ist die geistliche Natur und das ist die fleischliche Natur. Und wir müssen lernen, dürfen lernen als Christen, den Heiligen Geist Gottes in uns wirken zu lassen. Wir sollen uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist soll unserem Herzen das zeigen, was uns Gott geschenkt hat durch die Predigt des Kreuzes. Er soll uns die Bedeutung des Kreuzes neu zeigen. Er soll uns dahin bringen, dass wir uns ganz neu ihm ausliefern, dass wir eine geistliche Erweckung erleben, auch als Christen, die schon längere Zeit auf dem Weg des Herrn sind. Der Heilige Geist will uns neu erfüllen. Er will unser Leben leiten. Er will mit uns reden. Der Heilige Geist ist ein Kommunikator. Er redet. Er möchte sich mitteilen. Er will uns das zeigen, was Gott uns geschenkt hat. Er möchte uns die Tiefen Gottes zeigen. Er will unser Leben kontrollieren. Aber damit er das kann, müssen wir zuerst lernen, unsere fleischliche Natur am Kreuz des Herrn Jesus zu halten und aufpassen, dass sie nicht wieder heute oder morgen oder übermorgen die Überhand gewinnt über diesen geistlichen Teil in uns. Hat einmal jemand gesagt, in einem jeden Christen wohnen zwei Naturen. Es sind zwei Geschöpfe da drin. Und man kann das vergleichen mit zwei Tieren. Auf der einen Seite ist da drin ein Schaf. Und das Schaf ist nicht ein aggressives Tier. Ja? Ein Schaf ist ein Herdentier. Es ist nicht aggressiv. Es ist gerne in der Herde drin und es ist vor allem gerne dort, wo der Hirte ist. Ja, das Schaf lässt sich leiten. Ein Schaf ist nicht stolz. Ein Schaf will nicht irgendwie die Welt erobern. Ein Schaf ist zufrieden, wenn es beim Hirten sein kann. Und es lässt sich leiten. Schafe sind nicht immer sauber. Sie fallen oft. Sie sind auch dreckig. Aber es ist ihnen nicht wohl dabei. Und dann haben wir in uns drin noch ein anderes Tier. Welches Tier sollen wir hier jetzt als Beispiel anführen? Man könnte dem sagen, es ist ein Wolf. Es gibt solche, die das vergleichen auch mit einem Schwein. Denn Schweine sind gerne im Dreck. Wenn sie sich wühlen im Dreck, das ist ihr Leben, das ist, wo sie leben, das fühlen sie sich wohl drin, ja? Die haben kein Problem mit. Unsere alte Natur ist so verdorben. Ist so verdorben. Und jetzt hast du in dir zwei Naturen. Und was machst du jetzt? Jetzt kommt darauf an, welche von diesen zwei Naturen über die andere die Überhand. Und jemand hat einmal gesagt, das ist ganz einfach, du musst schauen, dass der Wolf in dir drin, dass er stirbt vor Hunger. Du darfst ihm nichts zu essen geben. Denn wenn du ihn nährst, dann wird er stark. Und wenn du das Schaf nährst, dann wird das Schaf stärker. Du kannst nur geistlich wachsen, wenn du der geistlichen Natur in dir drin genügend Nahrung gibst. Und die fleischliche Natur in dir drin, die soll sterben vor Hunger. Jetzt haben wir ein Problem, weil wir in unserem Leben auch als Christen häufig die falsche Natur nähren. Und wisst ihr, was Leckerbissen sind für die fleischliche Natur? Das sind Streitigkeiten. Streitereien. Das können Streitereien sein in der Familie, Streitereien unter Geschwistern, Streitereien mit den Eltern, Streitereien mit den Kindern, Streitereien. Und es gibt Leute, die sind so krank, und Paulus sagt das im Neuen Testament, es gibt Menschen, die krank sind an Streitfragen, die nicht leben können ohne Streit, die aufstehen am Morgen und das Erste ist, wie könnte ich heute mit wem streiten? Wo könnte ich irgendetwas finden und irgendein Haar spalten, damit ich irgendwie einen Streit aufziehen könnte mit irgendjemandem? Kennt ihr solche Menschen? Es ist so ein Elend in unserer alten Natur. Wir sind rechthaberisch, wir sind streitsüchtig, wir sind wie Wikipedia, wir haben die ganze Erkenntnis über alles, wir wissen alles und vor allem alles viel besser als die anderen. Und deswegen streiten wir dann auch. Wir haben so keine Demut in unserer alten Natur, sondern da ist einfach nur dieser Stolz, dieses aufgeblasene Ich, das alles weiß, das alles kann. Und vor allem, wenn irgendeiner mit dir redet und irgendetwas sagt, ich weiß es immer besser. Wie schön, wenn man mit einem Menschen dann zusammen ist, bei dem eine Veränderung stattgefunden hat und der geistlich ist. Ich erinnere mich gerne an einen Bruder, der wohnt in Belfast, ich weiß nicht, ist der jetzt schon beim Herrn, ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört, aber er hat so einen guten Geruch hinterlassen in meinem Leben, so ein Vorbild, so eine gute Erinnerung habe ich an diesen Bruder. Ein Bruder, der in seinem Gebiet, er ist oder war Professor an der Universität von Belfast, in seinem Bereich weltweit gesehen eine der absoluten Kapazitäten. Er hat so ein Hirn. Und wenn man mit ihm geredet hat, auch über geistliche Themen, dann hat er manchmal gesagt, lieber Bruder, das war so schön, was du da gesagt hast. Ich habe wirklich etwas von dir lernen können. Ein Mann, der zum Frühstück manchmal, also wir sind da gesessen und er hat die Brote gestrichen und ohne Bibel, ohne irgendwie sich vorzubereiten, hat er begonnen zu zitieren aus dem Alten Testament und der Tempel von Salomo und die Stiftshütte und der Unterschied zwischen der Stiftshütte und dem Tempel und was da alles war, hat er alles auswendig einfach so, zack, 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 das war ein Schwall von Informationen. Da waren Älteste, Geschwister, Brüder um ihn herum, wir haben alle gesagt, warte einen Moment, da sind wir hingegangen und haben unsere Notes geholt und angefangen aufgeschrieben. Und er hat da zitiert und gemacht, das war so, der hatte so viel Bibelerkenntnis und nicht nur von der Bibel, auch von der Geschichte und weiß ich was alles. Ein demütiger Mann, ein demütiger Mann. Demut. Und Demut ist ein Ausdruck von diesem Wort des Kreuzes. Und Demut bedeutet, meine alte Natur ist dort, sie ist beim Kreuz. Sie muss sterben. Ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus. Und der Stolz muss in den Tod. Mein eigenes Ich, es muss in den Staub vor Gott. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. Und er gibt Gnade den Demütigen. Das ist das Wort des Kreuzes. Aber wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen, und ich sage es noch einmal, es gibt wahrscheinlich wenige Dinge, die unser geistliches Wachstum so sehr hindern wie Streit. Streit. Ich sehe das nicht so wie du. Ich weiß es besser wie du. Ich denke, wir gehen getrennte Wege. Und dann kommt man manchmal sogar zusammen. Man sagt, wir vergeben einander jetzt. Und dann geht man trotzdem getrennte Wege. Und so richtig vergeben hat man sich trotzdem nicht. Ist doch alles nur Stolz. Wir sind errettet durch das Kreuz Christi. Und der Heilige Geist will jetzt unser Leben wirklich durchdringen. Er will uns das zeigen, was Gott so wichtig ist. Und wir müssen lernen, geistliche Dinge mit geistlichen Mitteln auszudrücken. Und Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Es ist ihm Torheit. Es muss geistlich verstanden werden. Und der geistliche Mensch, er muss genährt werden. Das Schaf da drin, es soll genug zu essen kriegen. Und der Wolf da drin, oder das Schwein, es soll vor Hunger sterben. So, und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die alte Natur nicht nähren. Nicht nähren. Wir sollen die neue Natur nähren. Deswegen seid ihr ja hierher gekommen heute. Und ich hoffe, dass im heutigen Bibeltag das Schaf genährt wird. Wenn wir heute andere Dinge gemacht hätten, heute, hätte es sein können, dass wir nicht das Schaf genährt hätten, sondern vielleicht hätten wir das Biest genährt. Das ist unsere Verantwortung. Der natürliche Mensch, die alte Natur soll vor Hunger sterben und das Schaf soll immer gut genährt sein. Und so kommen wir zu Kapitel 3, wo wir dann lesen, wo Paulus sagt, ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern zu Fleischlichen, zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, denn ihr vermochtet es nicht. Ihr vermögt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Und was er hier sagt, ist, liebe Gläubige, es muss ein Wachstum da sein in eurem Leben. Ihr hättet von der Zeit her solche sein sollen, die der neuen Natur so viel Raum geben, damit ihr diese geistlichen Dinge auch versteht und der Heilige Geist auch wirklich euch kontrollieren kann, aber ihr seid noch fleischlich. Ihr seid nicht gewachsen. Euer Schaf da drin ist nicht genährt worden. Aber was ihr tut, ihr streitet viel. Ist es nicht auch eine Not der Christen in der heutigen Zeit? Dass wir so viel reden über so viele Dinge und so viel Recht haben und jeder weiß es besser und jeder will sich behaupten irgendwie. Und das alles dieses Aufgeblasensein, um einen anderen irgendwie hinunterzumachen oder irgendwie zu demütigen. Ach, wie hindert das doch das geistliche Wachstum? Wie hindert es das doch? Und dass wir von der Zeit her solche sein sollten, die geistlich gewachsen sind. Und Paulus sagt, ich muss euch wieder Milch geben. Und Milch bedeutet das Wort vom Kreuz. Milch bedeutet, ich muss euch zurückführen zu den Anfängen. Ich nehme eine Gruppe und gründe eine neue Gemeinde gleich um die Ecke. Das ist keine Option. Keine Option. Das leisten wir uns heute. Oder das hat die Christenheit sich geleistet, schon seit tausenden von Jahren. In der Bibel sehen wir solche Dinge nie. Wir sollen die Probleme lösen auf eine andere Art und Weise, die Schwierigkeiten. Wir sollen dem Heiligen Geist doch erlauben, unser Leben neu zu erfüllen. Das ist die Lösung. Geistlich zu wachsen. Und gute geistliche Diener, Vers 8, sie pflanzen, sie begießen, sie sind eins, ein jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen, aber Vers 7, der das Wachstum gibt, ist Gott. So soll es gehen. Schlussendlich noch ein Gedanke vor der Pause. In diesem Abschnitt weist Paulus auf einen wichtigen Punkt hin. Und er macht das im ersten Abschnitt, Kapitel 1 bis 4, und er macht es dann noch einmal im zweiten Abschnitt, Kapitel 5 bis 8. Er weist die Gläubigen darauf hin, dass sie der Tempel Gottes sind. Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in diesem Zeitlauf, so wäre er töricht, um weise zu werden. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List. Und wiederum, der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. So rühme sich denn niemand der Menschen, weder sich selbst noch der anderen. Wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. Denn wenn du dich in Streitigkeiten dann gehen lässt, dann kann es sein, dass du den Tempel Gottes zerstörst. Und der Heilige Geist wohnt doch im Tempel Gottes. Der Heilige Geist wohnt doch im Tempel Gottes. Und wir wollen doch den Tempel Gottes nicht zerstören. Es ist doch sein Haus. Es geht doch um Gott, um seine Ehre. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen wichtigen Punkt lernen. In erster Linie, es geht um Demut. Es geht um das Kreuz. Dort muss der alte Mensch gekreuzigt sein mit Christus. Das immer wieder zu erleben, auch in unserem Zusammensein und in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und Paulus sagt dann noch im Kapitel 4 ganz kurz noch, was das bedeutet, wenn man ein Diener Gottes wird. Im Kapitel 4 sagt er im Vers 9, denn ich denke, dass Gott uns die Apostel als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Toren um Christi willen, ihr aber klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr herrlich, wir verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger, Durst, sind nackt, werden mit Fäusten geschlagen, haben keine bestimmte Wohnung. Wir mühen uns ab, mit unseren Händen arbeiten, geschmäht, segnen wir, verfolgt, dulden wir, gelästert, bitten wir. Wiederkehrig der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Ja, wenn du dich zum Gekreuzigten stellst, öffentlich, und das bekennst, dann wirst du in dieser Welt nicht viel Ehre bekommen. Du wirst es nicht weit bringen. Und das ist ein Grund, warum viele Christen Mühe haben, sich zum Herrn Jesus zu stellen und ihn vor den anderen zu bekennen. Weil sie genau wissen, wenn ich den Namen Jesu ausspreche vor meinen Arbeitskollegen, vor meinen Freunden und Verwandten und Leuten, die um mich herum sind, die nicht gläubig sind, wenn ich das tue, dann werde ich mich nicht nur zum Gekreuzigten stellen, sondern ich werde auch die Verachtung des Gekreuzigten in einem gewissen Maß teilen. Dann wird die Verachtung, die dem Herrn Jesus gezeigt wurde am Kreuz, dann wird sie auch mir zuteil. Und dann kann es sein, dass wenn du Zeugnis gibst über den Herrn Jesus, dass deine Freunde dich nicht mehr so mögen, dass sie über dich Witze reißen, dass sie deine Person entwürdigen. Es muss nicht immer eine Verfolgung sein, aber doch etwas, was dir wehtut da drin, was deinem Stolz verletzt. Du möchtest dir auch etwas gelten. Du möchtest dir auch etwas sein. Du möchtest auch wer sein. Du möchtest angenommen, akzeptiert sein von deinem Umfeld, von deinen Freunden. Du nimmst den Namen Jesus in den Mund und du wirst verachtet sein wie der Gekreuzigte vor 2000 Jahren. Und Paulus sagt, wir sind geschmäht. Wir sind wie der Kehricht der Welt sind wir geworden. Was man wegschmeißt. Und so war es auch in den ersten drei Jahrhunderten im Christen, unter der Christenheit. Die Christen waren verfolgt. Und da gab es verschiedene Wellen der Verfolgung. Und auch wenn keine physische Verfolgung da war, die kamen nämlich nur so wellenweise. Und es gab auch Zeiten, auch in den ersten Jahrhunderten, da waren die Christen doch geduldet. Also man hat irgendwie doch die römischen Kaiser gesehen, dass man mit Verfolgung sie nicht ausmerzen konnte. Man hat sie irgendwie geduldet, da kam wieder der nächste Kaiser und hatte wieder eine Verfolgung angezogen. Und die Christen waren verfolgt. Wenn man Christ wurde, wusste man, es ist Not, es ist Elend, es ist Verfolgung. Ich werde einen Preis bezahlen. Und das war für die Christen im ersten Jahrhundert ganz deutlich. Wenn ich Christ werde, werde ich den Teil des Gekreuzigten mitbekommen. Ich werde es am eigenen Leben erleben. Ich werde mit Christus eins sein. Denn wenn ich mich zu Christus bekenne, werde ich verfolgt werden. Genauso wie die Apostel damals. Und damals, in diesen ersten Jahrhunderten, war das Christentum echt. Weil keiner bekehrte sich aus unlauteren Motiven. Keiner konnte irgendwie Gewinn machen aus seinem Christentum. Und deswegen waren die Christen in den ersten Jahrhunderten auch so geistlich erweckt und waren ein Zeugnis. Da gibt es Zeugnisse von Müttern. Eine 24-jährige Frau, zwei kleine Kinder. Sie hätte nur Christus verleugnen müssen. Und sie wäre frei gewesen. Und sie sagte, ich ziehe es vor, für meinen Herrn in den Tod zu gehen. Zwei kleine Kinder. Das waren die Christen des ersten Jahrhunderts. Und dann kam die große Wende. Und 312 nach Christus, der Kaiser Konstantin. Und Konstantin leitete eine Wende ein. Zuerst begann er das Christentum nicht mehr zu verfolgen, dann wurde es gefördert. Dann bekamen die Christen Privilegien, dann wurden sie auf einmal Beamte, dann konnten sie Karriere machen und es ging immer weiter und es war immer besser, wenn man Christ wurde. Und die Massen sind alle Christen geworden. Und ums Jahr 380 hat dann Kaiser Theodosius das Christentum zur Staatsreligion erklärt. Und nicht nur das Christentum war dann nicht mehr einfach eine Religion, die gefördert wurde. Im Vergleich zu anderen wurde sie wirklich die Beherrscherin. Ja. Und dann hat das Christentum eine ganz andere Linie gezogen dann. Dann ging es nicht mehr um Kreuz und um Leiden und um sich zum Gekreuzigten irgendwie zu halten, sondern es ging dann wirklich um Macht. Es ging um Privilegien. Es ging um Vorteile. Man konnte aus dem Christentum Gewinn machen. Und aus diesem heraus ist dann alles andere geworden, was wir kennen in der Geschichte und so weiter und so fort. Und die Frage ist, was wollen wir für ein Christentum leben? Unter dem Deckmantel des Christentums mich selbst irgendwie wieder neu aufblähen lassen in meinem Ich? Oder will ich mich wirklich zum Gekreuzigten halten? Das ist die Frage. Wir haben bei uns in der Gemeinde, machen wir im Moment einen Kurs in der Bibelstunde, übersetzt, es gibt ihn auch auf Deutsch. Auf Deutsch heißt er Neu belebt von ihm. Und es geht in diesem Kurs um Erweckung. Ist für Gläubige. Sehr gut geschrieben. Ich habe das Vorrecht, diesen Kurs im Moment auf Italienisch zu übersetzen. Und wir machen ihn auch. Und es geht um persönliche, es geht um geistliche Erweckung für Gläubige. Wie können wir als Gläubige auch noch nach vielen Jahren dahin kommen, um eine neu vom Herrn Jesus belebt zu werden? Und wisst ihr, was die Themen sind? In der ersten Lektion geht es um das Erkennen, dass wir Erweckung brauchen. Und da müssen wir loskommen von diesem Gedanken der Laodicea-Gemeinde, ich bin reich, ich habe alles, ich brauche nichts, ich bin irgendwie schon auf einem guten Weg. Der Herr sagt, du weißt gar nicht, wie blind und bloß und nackt du bist. Du weißt gar nicht, wie sehr du es nötig hättest, von mir die Augen geöffnet zu bekommen. Deswegen rate ich dir, Augensalbe zu kaufen, damit du siehst, wie es ausschaut. Das ist die erste Lektion. Das Bewusstsein. Wir brauchen Erweckung. Erweckung bedeutet, dass die neue Natur wieder wirklich die Überhand bekommt. Die zweite Lektion, da geht es um Demut. Demut. Es gibt keine Erweckung ohne Demut, denn Gott gibt nur den Demütigen Gnade. Und dann kommt die dritte Lektion und da geht es um Aufrichtigkeit. Da geht es um Aufrichtigkeit. Wir müssen lernen, vor Gott aufrichtig zu sein, unsere Sünde Sünde zu nennen, uns zu beugen vor dem Kreuz und zu bekennen, dass doch viele Bereiche in unserem Leben da sind, wo die alte Natur ihre Rechte wieder anmeldet. Sie will genährt werden, unsere alte Natur will gepflegt werden, unser Ich will aufgeblasen sein und wir sind doch wirklich keiner von uns, wir sind keiner wirklich geimpft gegen diese Sachen. Die ganze Welt beeinflusst uns. Es wird uns immer gezeigt und gesagt, du musst weiterkommen. Du musst den Hochmut des Lebens irgendwie fördern. Du bist auch wer. Mach dich geltend. Zeige deinen Wert. Strecke deine Ellenbogen raus. Du bist auch wer. Den Hochmut. Die Lust der Augen und die Lust des Fleisches. Dass wir lernen, aufrichtig zu sein vor Gott, vor uns selbst und vor den anderen. Unsere Sünde, Sünde zu nennen, auch als Christen. Und uns neu vor dem Kreuz zu beugen. Und dann kommt die dritte Lektion und da geht es um Buße. Dass wir als Christen wieder neu lernen, Buße zu tun. Und uns zu beugen vor Gott. Nicht nur Buße predigen, sondern selbst Buße tun über unsere Sünden. Und dann kommt die nächste Lektion. Und da geht es dann über Gnade. Dass wir lernen, nicht nur aus Gnaden errettet zu sein, sondern auch aus Gnade dann zu leben. und all diese Dinge dann auch wirklich zu bewältigen, aber nicht aus der eigenen Kraft, sondern eben aus dem Geiste Gottes. Da möge uns doch der Herr Gnade schenken. Und das wollen wir lernen aus dem Korintherbrief. Gott möge uns doch neu beleben. Und mögen wir die Gnade haben, uns zu dem Kreuzigten zu stellen und ihn ganz neu erkennen. Amen.